Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur mittlerweile sechsten Folge unseres Virtual Wood Profcast. Mein Name ist Günther Berger. Gemeinsam mit meinem Kollegen Hubert Speth von der Dualen Hochschule in Mosbach freuen wir uns, dass wir einen besonderen Gast heute bei uns einladen konnten. Georg Binder ist seit 25 Jahren der Geschäftsführer von ProHolz Österreich. Und einerseits haben viele Menschen von ProHolz schon gehört. In vielen Ländern ist die Organisation auch das Role Model, wie man es denn machen könnte, quer durch ganz Europa. Aber ich glaube, er wird selbst erstens über sich und zweitens über seine Organisation vielleicht ganz kurz zur Einleitung etwas sagen. Lieber Georg, herzlichen Dank, dass du bei uns heute da bist.
Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung zu eurem Podcast, der ich gerne nachgekommen bin, weil ich finde es ein interessantes Format und ich freue mich schon auf das Gespräch. Vielleicht vorweg ein wenig zu ProHolz Austria. Du hast es schon gesagt, Günther, wir sind ein bisschen Role Model für viele andere Länder. Das Einzigartige an ProHolz ist aus meiner Sicht diese Bündelung der Wertschöpfungskette, der Interesse der Wertschöpfungskette von Forst bis hin über die Holzindustrie, bis hin zu Tischler, bis hin zu Zimmerern, die sich hier gemeinsam mit dem Ziel der Absatzförderung, der imagebildenden Maßnahmen für Holz und auch ein bisschen des politischen Lobbyings zusammengeschlossen haben. Es klingt so einfach, so genial, aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht doch eine sehr herausfordernde Tätigkeit, weil ja immer wieder viele Partikularinteressen da sind. Die Branche ist auch sehr zerklüftet, sehr kleinteilig aufgestellt und hier immer wieder diesen Zug nach außen zu den Zielgruppen, zu den relevanten Partnern zu finden, das ist die Stärke und die Aufgabe, die mir anvertraut worden ist, schon jetzt seit 25 Jahren von den Vertretern der Branche als Geschäftsführer von ProHolz Austria. Ich selbst komme aus dem handelswissenschaftlichen Hintergrund, also ich habe an der WU Wien studiert und dann natürlich spezielle Marketing- und Konsumentenverhalten besucht und daher auch meine Affinität zur Kommunikation und Marketing. Begonnen habe ich in einer der Stakeholder-Organisationen im damaligen noch bestehenden Fachverband der Sägeindustrie. Die Sägeindustrie, die ja leitgebend war für die Gründung auch von ProHolz in den 90er Jahren. Und da hat man mich dann betraut mit der Führung dieser Organisation, die ich bis heute mit viel Leidenschaft und Freude innehabe.
Marketing, Kundenverhalten, das wäre jetzt gleich die gute Brücke für mich zur ersten Frage, die ich an dich gerne stellen möchte. Ich bin selbst jetzt seit 22 Jahren in der Branche, du seit 25 Jahren. Es hat sich das Image von Holz über die Zeit ja ziemlich verändert, ziemlich gewandelt und hoffentlich natürlich auch durch eure Aktivitäten. Wie hast denn du diese Reise des Images von Holz über die Zeit denn so wahrgenommen?
Ja, ich bin ganz dankbar über diese Einstiegsfrage, weil es mir ja auch die Möglichkeit gibt, mit euch gemeinsam diese 25 Jahre ein bisschen zu reflektieren. Und vielleicht kurz vorweg die Antwort, ja natürlich, es ist ein unglaublicher positiver Imagewandel des Materials und der Branche in diesen 25 Jahren erfolgt. Ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe, war Holz sehr konnotiert mit Kleinteiligkeit, mit ländlich, rural, fast schon landwirtschaftlich und man hat dem Holz sehr wenig zugetraut. Also diese Eigenschaften wie Dauerhaftigkeit, Tragfähigkeit, Brandverhalten, also das war schlecht besetzt, die waren schlecht besetzt für Holz. Da war Beton, Stahl, das war vor allem am Bau nicht nur das Maß der Dinge. Und unsere Themen waren damals wirklich von einer Dimension wie Dachstühle, wie Umbauten bei Häusern, die ersten Einfamilienhäuser, Wintergärten. Das waren so diese Dimensionen und Themen, die uns beschäftigt haben. Und wenn wir jetzt schauen, wir sind voll auf gleicher Augenhöhe mit dem Holz angekommen wie Beton, Stahl. Wir sind ein Hightech-Material, wie gesagt, wettbewerbsfähig auch mit den anderen Materialien. Wir sind in der Breite in einer vollkommen neuen Dimension auch angelangt, gerade beim Bauen. Wenn wir jetzt Zeitschriften, Beiträge, Internetblogs uns anschauen, wir haben eine Menge von großdimensionierten Holzbauten, Schulen, Kindergärten, mehrgeschossige Wohnbauten und auch zuletzt diese Welle von Holzhochhäusern, die international hochschwappt. Also das zeigt, dass wir da wirklich einen unglaublichen Schub nach oben bekommen haben. Und ich denke, es gibt da 3, 4 Faktoren, die aus meiner Sicht entscheidend waren in diesem Imagewandel hin zu einem Hightech-Material. Der erste Punkt war, dass wir natürlich sehr viel über die Materialeigenschaften geforscht haben und dieses Wissen auch, gerade was Festigkeit betrifft, Brandverhalten, Schall, Akustik-Eigenschaften, und dieses Wissen ist dann auch in die Regelwerke, in die technischen Standards eingeflossen. Das heißt, die Bauordnungen haben dieses Wissen reflektiert, aufgenommen, und mittlerweile, wenn ich denke, wie wir begonnen haben, haben wir zweigeschossigen Holz bauen können. Mittlerweile können wir standardmäßig in Österreich rund 6-geschossig mit Holz bauen, und die nächste Öffnung der nächsten Schritte ist auch schon, liegt schon eigentlich auf dem Tisch. Also hier hat es ein sehr gutes Wissen, ein neues Wissen zum Holz gegeben, das eben auch Eingang in die Regelwerke gefunden hat. Das hat uns sehr geholfen. Der zweite Faktor war aus meiner Sicht natürlich in der Produktion, in der Industrialisierung gelegen. Wir haben den entscheidenden Sprung geschafft vom stabförmigen Produkt, also Konstruktionsvollholz oder Brettschichtholz, hin zum flächenförmigen Produkt, dem Brettsperrholz oder, wie viele sagen, dem CLT, dem Cross-Laminated Timber. Ich glaube, das war der entscheidende Sprung für den Eintritt in die neuen großen Dimensionen des Holzbaus, auch für den Schub in die Höhe. Wir konnten damit Elemente vorfertigen für Wanddeckensysteme, die hier wirklich baukastensystemartig leicht anwendbar, leicht montierbar auf der Baustelle in Fluss gebracht werden können. Und das war aus meiner Sicht von der Produktionsseite her eine die wesentlichste Entwicklung der letzten 25 Jahre. Was man nicht vergessen darf, und da hat Proholz, glaube ich, sehr mitgeholfen, war die Zielgruppe der Architekten. Die Architekten sind die entscheidenden Promoter für den Holzbau gewesen. Und auch dieser Imagewandel des Materials Holz am Bau entspringt dieser neuen Formsprache der Architekten, die das Holz wiederentdeckt hatten, die diese neuen Produkte wie zum Beispiel das CLD angenommen haben, hier eine neue Formsprache, eine neue Ästhetik entwickelt haben und hier auch dem Holzbau dieses neue Erscheinungsbild gegeben haben, das dann auch dieses moderne Image geprägt hat. Der Architekt ist deswegen wichtig, und da haben wir versucht, sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr neutral, sehr, sehr fachlich zu arbeiten. Der Architekt ist wesentlich, weil er entscheidet durch den Entwurf den Bauherrn in Richtung Material, welches Material verwendet wird. Er ist auch derjenige, der die Wettbewerbe vielfach der öffentlichen Hand für uns, für Holz, gewinnt. Es ist derjenige, der auch den Dialog mit dem Handwerk, mit der Industrie führt in der Ausführung. Daher für uns war der Architekt und die Zuwendung zu den Architekten eigentlich der wesentliche Schlüsselfaktor zum Erfolg in der Proholz-Arbeit. Und nicht zuletzt ist natürlich das ökologische Argument ein Argument oder das erfolgreiche Argument für den Holzeinsatz immer gewesen und noch stärker geworden. Gewesen sage ich deswegen, weil ich kann mich erinnern, dass Holz, wie wir begonnen haben, als natürliches Material gesehen wurde. Das war der Aspekt der Ökologie. Es ist natürlich, man holt sich den Wald nach Hause, die Atmosphäre. Aber in den letzten 15 Jahren ist durch diese Klimadiskussion und den Klimawandel, der ja uns jetzt überall umtreibt und uns bedroht, ist diese ökologische Wertigkeit des Holzes noch einmal, würde fast sagen, in pandemischen Worten geboostert, aufgeladen worden. Ja? Man hat doch entdeckt, wie diese Speicherfähigkeit des Materials, die Umwandlung des CO2 in den Kohlenstoffspeicher im Material hier einen Beitrag leisten kann für die Ressourcenwende und für klimaneutrales Bauen. Und wir verlängern quasi, wenn wir Holz verwenden, den CO2-Speicher oder den gebundenen Kohlenstoff aus dem Wald weiter im Produktlebenszyklus. Und diese Einsicht hat das Holz jetzt noch einmal fast geboostert im Einsatz, weil wir natürlich klimaneutral bauen müssen und weil die Anforderungen der Gesellschaft genau in diese Richtung gehen. So, das wären für mich so diese 4 Erfolgsfaktoren gewesen, die hier zum Imagewandel und zu diesem Holzboom jetzt geführt haben.
Ja, da möchte ich gerne gleich das aufgreifen. Erstmal vielen Dank. Sie haben uns jetzt das breite Saatbeet bereitet, das wir jetzt mit unseren Fragen einzeln bestellen können. Ihren 25 Jahren und Günther aus 23 Jahren, kann ich auch noch den zwei Jahrzehnte hinzutragen. Also ich habe 23, zusammen haben wir jetzt über 70 Jahre Erfahrung in der Branche.
Hiebsreif.
Genau, hiebsreif. Genau, wenn wir eine Fichte werden, werden wir hiebsreif. Das haben Sie jetzt sehr plakativ dargestellt, wie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte des Produktes und der Branche war. Und trotzdem ist mein Gefühl, also ich erzähle meinen Studenten immer, alles dreht sich um das Holz, aber wenn ich nach draußen gehe, ist mein Gefühl, dass wir trotzdem noch relativ in unserer Branche relativ unterrepräsentiert sind. Haben Sie das Gefühl auch? Erste Frage. Und wenn ja, woran könnte das liegen, Ihrer Meinung nach?
Also ich habe dazu ein bisschen gemischte Gefühle. Einerseits, ja, kann ich diesem Argument, dass wir unterrepräsentiert sind, ein bisschen etwas abgewinnen. Aber andererseits, glaube ich, stammt es auch ein bisschen immer aus unserem Selbstmitleid oder aus unserer Selbstbetrachtung, der internen Selbstbetrachtung, wo wir meinen, wir zählen da draußen nichts. Das liegt irgendwie in dieser Branche drinnen, vielleicht weil wir so unterschiedlich strukturiert sind, so kleinteilig sind, vielleicht auch weil der Wald oder der Forst immer mit bisschen mit dem Rücken zur Wand als Urprodukt steht in dieser Wertschöpfungskette und daher glaubt, er wird immer zurückgedrängt. Ich meine dazu eins. Sicher ist, wir sind natürlich als Branche sehr klein und mittelständisch strukturiert. Wir haben ein paar wenige große Player, die sich ja ganz dynamisch entwickeln und auch ihres Wachstum jetzt hinlegen in den letzten 5, 6 Jahren. Aber sie sind alle, fast alle, mit wenigen Ausnahmen, Familienbetriebe. Ja? Und diese Familienbetriebe betreiben ein bisschen eine andere Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Sie sind eher lokal verbunden, sie kümmern sich um ihren Einzugsbereich vor Ort. Sie agieren lieber gerne als, sagt man so schön, Hidden Champion. Ja. Der wirtschaftliche Erfolg ein bisschen im Hintergrund. Andere Branchen wie die Ziegelbranche mit Wienerberger oder Beton mit Lafarge, die haben internationale Weltkonzerne, die überall sehr groß prominent sind, sind Aktienbetriebe, die müssen eine ganz andere Öffentlichkeitsarbeit machen als Familien, Privatbetriebe. Und von dieser Seite her, glaube ich, ist das der Hauptgrund, warum wir uns ein bisschen weniger repräsentiert fühlen. Ich glaube aber, dass sich das schon sehr geändert hat. Man muss sehen, dass die Politik diesen Beitrag von Wald und Holz zum Klimawandel schon sehr erkannt hat und das letzte Programm, was ja auch die Ministerien des Klimaschutzes und auch das Landwirtschaftsministerium aufgesetzt haben, den Waldfonds sozusagen, rund 360 Millionen Euro, davon sind 60 Millionen rund in die Holzverwendung investiert. Das zeigt, dass die Branche politisch schon wahrgenommen wird, vor allem zur Erreichung dieser gesellschaftlichen Ziele. Oft ist es natürlich bei uns so, dass wenn die Mitbewerber, die anderen Branchen sich irgendwo öffentlich kundtun oder ob wir also Öffentlichkeitsarbeit betreiben und wir hier Beiträge sehen, dann reflexartig stößt es bei allen Verbänden in der Branche auf und sagt, ja, wir müssen auch was tun, weil die anderen sind ja da auch präsent und wir sind nicht präsent. Oft ist aber Geduld und Zeit und die Fakten, die ja wirklich in unseren Händen liegen, sind, glaube ich, die besten Krieger in der Öffentlichkeitsarbeit. Da kommen wir Schritt für Schritt sehr gut durch und ich sehe das eher sehr, sehr gelassen und positiv für uns. Die anderen Branchen sehen, das wissen wir, wo Holz zum Beispiel als sehr, sehr gut funktionierende geölte PR-Maschine. Das heißt, die Wahrnehmung, auf das wollte ich noch einmal zurückkommen, unsere Arbeit in der eigenen Branche ist manchmal vielleicht unterbelichtet, aber die anderen Branchen sehen das sehr wohl, was ProHolz hier leistet und leisten kann. Und ich denke, das ist eigentlich ein schönes Kompliment für unsere Arbeit.
Vielleicht können wir doch noch einen Schritt tiefer gehen. Wer sind jetzt nämlich wirklich die Stakeholder oder die Zielgruppen? Weil ihr seid ja eine Promotion- und eine Lobbying-Organisation. Und jetzt haben wir vorhin schon gehört, als Haupt-Keyplayer haben wir die Architekten. Wir haben auf der anderen Seite aber auch schon gehört, wir sind politisch mehr oder weniger wahrgenommen. Wen müsst ihr wie strukturiert bearbeiten, damit ihr eure Botschaften rüberkriegt?
Ja, wenn wir bei den Stakeholdern anfangen, dann ist es natürlich einmal die große interne Gruppe der Branche. Wir haben natürlich unsere Partner aus der Forstwirtschaft, die Waldbesitzer. Sehr wichtig für uns ist und weil auch die Hauptlast der Finanzierung von dieser Gruppe getragen wird, sind die Holzindustrien natürlich. Das sind vor allem die Big Player, die großen 10 österreichischen Holzindustrien, die wir hier auch immer wieder informieren und betreuen müssen. Und natürlich dann auch die Zimmerer und die Bauausführenden von der internen Gruppe. Wir haben aber in den letzten Jahren, ob das gut oder schlecht ist, das sollen andere beurteilen, haben wir doch unseren Fokus auf die Außenzielgruppen gelegt. Weil wir sagen, es gibt uns jetzt doch schon ein Vierteljahrhundert und intern sollten wir doch gefestigt und geschätzt sein. Also wenn wir Mittel poolen und bündeln, dann wollen wir sie in den Außeneinsatz kriegen. Die Hauptzielgruppe ist nach wie vor jene der Architekten. Sie sind immer noch der Schlüssel für den Holzbau und für die große Materialverwendung im Bausektor. Wir haben aber auch jetzt immer mehr, weil der Holzbau in neue Dimensionen vorprescht, auch andere Zielgruppen dazu bekommen. Das sind natürlich Bauträger, gemeinnützige oder private. Es sind natürlich auch Politiker und Behörden, die vielfach im öffentlichen Bereich die Bauentscheidungen ja vorantreiben und auch die Richtlinien für den sozialen Wohnbau zum Beispiel setzen. Und es sind jetzt auch, und da sind wir gerade am Beginn, das sehr gezielt zu starten, die Investoren, die wieder ein bisschen ganz anders denken als Bauträger, als Architekten, als Politiker. Die kommen immer mehr in unser Blickfeld, weil natürlich die Investoren hier über die EU-Verordnungen, sogenannte Taxonomie-Verordnung, sie müssen grüne Gebäude erstellen, sie müssen das auch nachweisen, damit sie günstigere Finanzierung bekommen. Und daher haben sie sehr großes Interesse für den Holzbau bekundet. Und wir müssen jetzt schauen, dass diese Gruppe, diese neue Zielgruppe, sehr strukturiert, gezielt und gut in den Holzbau einsteigt. Und da können wir als neutrale Plattform ein paar Schritte auf diese Investoren zugehen und das, diesen Einstieg auch erleichtern.
Das Thema Plattform würde ich gerne gleich aufgreifen. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir dank Corona mittlerweile alle online unterwegs sind und deswegen auch das heutige Interview führen können. Der Günther Berger und ich haben letztes Jahr beschlossen, uns auf LinkedIn, auf dieser Plattform aktiver zu verhalten als zuvor. Inwiefern sind solche soziale Plattformen, so wie LinkedIn, Xing und so weiter, ein Thema für Ihre Öffentlichkeitsarbeit?
Wie soll ich sagen, ich bin da ein bisschen konservativ. Allerdings führt natürlich kein Weg an den sozialen Medien vorbei. Dieser Vorteil der sozialen Medien ist natürlich, dass etwas sehr schnell, sehr rasant, sehr breit laufen kann. Ja, man poolt um Likes, um Aufmerksamkeit, um Support. Man hat gesehen auch, wie die Politik diese Instrumente nutzt. Für mich eher sehr, sehr kritisch und hinterfragenswürdig. Ich glaube, der Wahlkampf von Donald Trump ist so ein gutes Beispiel, wie man über Social Media wirklich, ob das jetzt Fake News sind, aber man kann Meinung machen mit diesen Social Media, man kann Kampagnen fahren. Wir haben auch in der österreichischen Politik gesehen, dass hier diese Social Media Strategien, Beispiel Sebastian Kurz, gut greifen und sehr professionell bespielt auch Erfolg bringen können. Ja? Teilweise auch mit sehr unlauteren Methoden, wenn ich an Fake-Accounts denke und so weiter und so fort. Ja? Also das ist für mich eben dieser kritische Aspekt, der kritische Aspekt dieser Social Media. Aber wie gesagt, es geht kein Weg daran vorbei und wir als ProHolz nützen sie aber mit einer sehr, glaube ich, konservativen, klaren Strategie. Wir verwenden die Plattformen sehr zielgerecht, um im Gespräch zu bleiben. Aber was unser Hauptjob ist, ist gute, valide Informationen zu liefern, Fakten zu liefern. Und damit diese Information gefunden wird, gehört wird, verfolgt wird, nutzen wir sehr zielgerecht die sozialen Medien, um die Leute zu diesen Fakten und Informationen zu führen. Es ist so, dass zum Beispiel Instagram sich sehr gut eignet für gute Architekturbeispiele. Dort sind eben Bilder, Fotos sehr gefragt. Das von Ihnen erwähnte LinkedIn nutzen wir natürlich, um Stakeholder zu informieren, über Seminare, über Aktionen, die wir haben. Also so sehr punktuiert, sehr konzentriert, sehr strategisch zielgerecht nutzen wir diese Medien. Aber ich würde sagen, nicht in einem riesen Campaigning-Stil, sondern in einem ergänzenden Stil zu unserem normalen Informationsangebot.
Jetzt ist natürlich deine Tätigkeit sehr vielfältig als Geschäftsführer einer Lobbying- oder Promotion-Organisation. Und ich stelle mir das ziemlich fordernd vor und braucht auch, glaube ich, viel Fingerspitzengefühl. Wie kann man diese, du hast vorhin auch schon von diesen Partikularinteressen gesprochen, wie kriegst du diesen diplomatischen Spagat hin, diese verschiedenen Interessen der verschiedenen Stakeholder, Mitgliedergruppen, die dann manchmal solidarischer, gemeinschaftlicher und manchmal auch ja, betriebswirtschaftlich enger gesehen werden, um es nett auszudrücken. Mir jetzt fast an Spieltheorie ja, inspiriert im Vorbereiten. Wie kriegt man so eine solidarische Aufgabe, Kommunikation einer Branche mit den Einzelinteressen von verschiedenen Spielern unter einen Hut? Schaut ja fast manchmal wie ein Flohzirkus aus bei uns in der Branche. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, du hast es ja auch schon gut angesprochen. Ich glaube, wesentliche Faktor einer output-orientierten Organisation, wie es ProHolz ist, ist, dass du dich freispielst von diesen Partikularinteressen. Ja? Dieses Freispielen liegt bei uns deswegen sehr gut im Fokus und es gelingt uns sehr gut, weil wir 2-3 Faktoren haben, die das, glaube ich, sehr gut möglich machen. Das erste ist, wir sind doch ausgegliedert als Arbeitsgemeinschaft vom täglichen Verbands-, interessenspolitischen und marktpolitischen Geschäft. Das ist einmal schon sehr wertvoll, weil wären wir nicht ausgegliedert, sondern Teil eines Verbands, einer Teilbranche oder einer Dachholding, ja, dann würden wir schnell diese Querschläger der Marktthemen, ist das Rundholz zu teuer, gibt es genug Rundholz oder nicht, erben und wir würden uns in diesen Gesprächsebenen verstricken und verenden. Ja. Also diese Ausgliederung vom Tagesgeschäft als eigene Arge, das ist, glaube ich, einer dieser Erfolgsfaktoren. Das zweite ist, du brauchst natürlich gut professionell arbeitende Menschen, die die einzelnen Protagonisten verbinden können. Das Verbinden, das Abholen der einzelnen Repräsentanten der Branche ist ganz, ganz wichtig. Das gelingt immer dann, wenn du ein ganz klares Ziel hast und einen ganz klaren Weg, wie du dieses Ziel erreichst, dann kannst du die Leute in einem relativ raschen Prozess abholen. Wenn du das nicht hast, wenn du nicht weißt, wohin du gehen willst und was du überhaupt erreichen willst, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und die Gefahr bei uns ist eben, und das sieht man dann auch ein bisschen in Deutschland, dass man sehr viel bespricht, alle immer abholt, alle immer mitdiskutieren lässt und am Ende kommt nichts heraus. Ja. Und das haben wir aufgrund sehr guter Funktionärswahl, aufgrund der ausgegliederten Situation, glaube ich, besser im Griff als andere Länder. Man muss aber auch dazu auch sagen, Österreich ist ja ein kleines, überschaubares Land in der Größe von Bayern. Also da muss man dann schon, wenn man nach Deutschland schaut, diesen Faktor 10 in der Größe berücksichtigen. Und der letzte Punkt, der mir auch wichtig ist, ist, dass die Finanzierung, nämlich eine schlagkräftige, dauerhafte, nachhaltige Finanzierung zu haben. Und das haben wir in Österreich aufgrund unseres Kammerumlagensystems. Wir haben diese Aktionsumlagen für Holzinformation und Holzwerbung. Das ist das Um und Auf, um nachhaltig, in Ruhe, professionell, gut arbeiten zu können. Ja? Also wie gesagt, Kräfte bündeln, ausgegliedert zu sein vom Markt- und vom verbandspolitischen Tagesgeschäft, eine starke, nachhaltige Finanzierung zu haben, die Menschen zu den richtigen Zielen mit den richtigen Umsetzungsmaßnahmen zu verbinden. Und das ist, glaube ich, so das Amalgam oder der Kit für eine erfolgreiche Plattform, so wie ProHolz.
Ja, bei dem Thema Deutschland, was Sie gerade angesprochen haben, bin ich sofort hellhörig geworden. Da will ich aber später nochmal drauf kommen. Günther hat in seiner vorigen Frage über einen Spagat gesprochen. Ich möchte gerne das Wort Spagat aufschreiben und einen anderen Spagat mal thematisieren, der bei uns in Deutschland, aber sicher auch bei Ihnen in Österreich immer wieder thematisiert wird, von den Leistungen des Waldes, den ganzen ökologischen Leistungen des Waldes, gibt es viele Argumente, die auch nachvollziehbare Argumente, die sagen, der Wald muss in Ruhe gelassen werden, das Holz soll im Wald belassen werden, das ist für, Sie haben vorhin den Klimawandel angesprochen, das Damoklesschwert des Klimawandels ist das Beste. Die Argumentation auf der ganz anderen Seite ist, das Holz sollte man, wenn möglich, lange in Gebäuden binden. Das ist die beste Form, um CO2 quasi zu binden. Dann kann es im Wald wieder nachwachsen. Wie sind Sie als Pro-Holz-Österreich? Verfolgen Sie diesen Spagat hinsichtlich Ihrer Stakeholder, Ihrer Unternehmen oder Ihrer Waldbesitzer, die Sie auch vertreten, die auch mit diesen Argumenten zu Ihnen kommen?
Den Spagat, den Sie angesprochen haben, den gibt es natürlich politisch. Vor allem auch auf der EU-Ebene, aber auch in den nationalen Gremien in den einzelnen Ländern. Ich persönlich und auch als Branche sehen wir diesen Spagat eigentlich nicht. Wir sind überzeugt davon, dass wir sowohl die Leistungen, die Naturleistungen des Waldes, als auch das Bringen des Holzes, also durch die Bewirtschaftung des Waldes, dass wir diese Leistung auf einer Fläche, also Bewirtschaftung und Naturschutz jetzt auf die zwei Pole konzentriert, dass wir die auf einer Fläche zusammenbringen. Ja? Ich verstehe natürlich auch, dass Natur per se, die unberührte Natur, einen Wert hat. Gerade für mich auch als Städter, das hat einen Wert. Ja? Aber der überwiegende, der weit, weit überwiegende Teil des Waldes ist ja ein Wald, den wir mit Menschenhand über 500 Jahre kultiviert haben, so wie wir ihn kennen. Und dieser überwiegende Teil des Waldes muss bewirtschaftet werden, auch in Zukunft, weil wir ja auch eine Aufgabe haben, den Wald klimafit zu halten. Ohne Bewirtschaftung wird uns das nicht gelingen. Das heißt, wir müssen ja auch auf die richtigen Baumarten in Zukunft setzen, auf die richtige Durchmischung, damit der Wald eben Naturkatastrophen wie Stürmen, folgenden Borkenkäferbefall und so weiter, der Trockenheit besser widerstehen kann. Und das gute Beispiel, was ich immer diskutiere, auch mit den Branchenkollegen, ist Italien. Wir hatten im Oktober 2018 diese große Sturmkatastrophe Vaia, wo in einer Woche, glaube ich, zig Millionen an Festmeter an Rundholz in Italien, Norditalien, von Südtirol, Veneto, dann bis ins Friaul hinein durch den Wind quasi über Nacht vernichtet worden sind. Ja. Und man ist dann in der Aufarbeitung dieser Riesenkatastrophe auch darauf gekommen, ein wesentlicher Hauptgrund war, man hat den Wald nicht bewirtschaftet. Gerade zum Beispiel auch in Südtirol, es gab keine richtigen Forstwege, die Bäume sind einfach stehen gelassen worden. Ja? Und dieses Nichtstun hat dieser Naturkatastrophe sehr viel Angriffsspielraum gegeben. Damit will ich sagen, ein Nichtstun ist überhaupt keine Alternative, wenn wir den Wald auch in Zukunft klimafit und vor allem die Leistungen des Waldes sichern wollen und schließlich auch noch das Holz aus dem Wald haben wollen, mit dem wir ja andere CO2-intensive Produkte ersetzen können. Vielleicht noch zur Politik ein kurzes Wort. Wir sehen das natürlich jetzt gerade auf der EU-Ebene in der Waldstrategie. Sie heißt auch nicht Forststrategie, also das Denken an den bewirtschafteten Wald ist da schon sehr zurückgegangen, sondern sie heißt Waldstrategie, also auch Natur, die einerseits, wie Sie richtigerweise sagen, von dem Ziel ausgeht, das kurzfristig sicher attraktiv ist für die Politik, möglichst viel Holz im Wald, möglichst viele Bäume stehen zu lassen, als Speicherfunktion. Das ist kurzfristig sicher interessant. Ja? Und den anderen Pol, wo man im Green Deal sagt, naja, wir müssen die Ressourcenwende schaffen, wir müssen möglichst viel Green Buildings machen, wir müssen möglichst viel nachwachsende Rohstoffe einsetzen und daher brauchen wir auch das Holz, kann man dann auch fortsetzen auf die erneuerbaren Energieträger. Diese diametral entgegengesetzten Pole werden sich zu einem Kompromiss finden müssen. Wir haben das in vielen Diskussionen im Bereich des Klimawandels, diese sich nicht stimmig ergänzenden Ansätze. Ja, man sieht es zum Beispiel, ein Mikrobeispiel beim Elektroauto. Ja, die werden in Österreich jetzt mit 5.000 Euro gefördert vom Klimaschutzministerium. Gleichzeitig verwehrt man sich aber, und ich bin kein Befürworter, aber man verwehrt sich gegen die Atomkraft. Ja, also wir können nicht einerseits die Elektroautos forcieren und Stromquellen rein auf Erneuerbare, diesen Wandel werden wir nicht so leicht zusammenbringen. Und so ähnlich ist es auch beim Holz. Wir werden einen Weg finden müssen, den Wald zu bewirtschaften, um ihn auch zu erhalten, um auch das Holz zu bekommen und auch Naturschutz und Artenvielfalt sicherzustellen dadurch. Da wird es keinen Spagat aus meiner Sicht geben, sondern einen Kompromiss, der aber die europäische Holzwirtschaft hoffentlich mit Rohstoff weiter ausreichend versorgen wird.
Wir haben ja diesen Podcast als Nebenfine unserer virtuellen Holzuni, die wir gemeinsam mit unseren finnischen und estnischen Kollegen gestartet haben, vor 1,5 Jahren geboren. Und da gibt es dann auch die Vorteile, die Synergien, dass zum Beispiel, wenn eine Holzveranstaltung in Finnland stattfindet, auch wir dann virtuell teilnehmen können. Und mein finnischer Kollege hat den Clive Pinnington, den europäischen Sprecher der Holzindustrie in Brüssel, oberster Cheflobbyist, der sagte selbst von sich, Lobbying seems to be such a dirty word, but it is what it is, so ungefähr. Und so hat er sich dort vorgestellt. Und der Clive Pinnington hat also den Zustand der europäischen Holzbranche als sehr positiv dargestellt, weil eben die Frau van der Leyen sogar das Wort Holz in ihrer damaligen Rede als Wort explizit sogar drinnen verwendet hat und so weiter. Und dann redete er von zwei großen Gefahren, die er für die Holzbranche sieht. Das eine ist die generelle Angst vor Feuer. Und jetzt wissen wir, bei uns in der Branche ist es bis zum Architekten schon durch, dass Brandschutz eigentlich gegessen wäre, aber im Kopf der Allgemeinheit wäre das noch nicht angekommen. Und die zweite große Gefahr, und er hatte das Bild dann an der Wand, ist die Greta Thunberg. Also sind das die beiden großen Gefahren, die wir in der Branche haben? Wie siehst du das?
Also ich sehe das nicht als Gefahren. Natürlich sind es Themen, die uns betreffen, die uns beschäftigen, die wir aber durchaus bewältigen können. Und auf diese Fragen aus diesen Bereichen haben wir gute Antworten. Ich habe jetzt den Vortrag selbst ja nicht gehört, aber zum Feuer selbst, das ist interessant. Holz und Feuer ist ja eine Sache, die immer schon zusammengepasst hat, weil wir können ohne Holz haben wir kein Feuer machen können. Früher zum Beispiel. Ja. Also dieses vierte Element und das fünfte Element, wie wir ja oft sagen, zum Holz, das ist immer schon in einem guten Verhältnis, in einem spannenden Verhältnis gestanden. Wenn wir es auf die Branche so ein bisschen durchdenken, dann gibt es natürlich, fangen wir im Wald an, diese Gefahren der Waldbrände. Das sind schon Themen, wo wir früher gedacht haben, die sind eigentlich weit weg von uns. Das sind vielleicht südliche Themen, Hitzethemen. Plötzlich haben wir das in Kalifornien, wir haben es in Griechenland, wir haben es aber auch im Herbst im Raxgebiet Schneeberg gehabt in Niederösterreich. Also das sind Themen, die uns dann schon beschäftigen. Und durch diese Trockenheit und durch diese wenigen Niederschläge, vor allem auch im Osten Österreichs, sind diese Themen wie Waldbrände, die kommen immer mehr auch natürlich auf uns zu. Und da müssen wir uns mit diesen Themen und Fragen auch auseinandersetzen. Ja. Wir haben auch in der Branche selbst immer bei Produktionen Brände, die meistens Gott sei Dank in der Nacht entstehen, weil irgendein Funkenflug ist oder hier auch irgendein Brett sich verklemmt und eine Maschine dann hier heiß läuft. Gott sei Dank haben wir keine Personenschäden hier gehabt. Gott sei Dank sind auch die Brandschäden Einzelfälle. Meistens, deswegen sagte man ja auch immer in der Sägeindustrie, brennt ein Werk nicht ab, sondern auf. Und einige haben natürlich das auch genutzt für neue große Investitionen. Aber Scherz beiseite, es ist sehr traurig immer zu sehen. Es ist jetzt auch kürzlich erst eine Bauholzsägerin, ein Werk abgebrannt in Österreich. Das sind schon Beispiele, wo man dann vor dem Nichts steht. Das berührt einen persönlich auch als Bauholzgeschäftsführer schon sehr. Das ist auch ein Problem, was wir immer wieder in der Produktion bei den Betrieben haben. Das sind eben Werksbrände, Gott sei Dank, vereinzelt. Beim Bauen, da muss ich schon sagen, ist die Brandfrage, das Brandverhalten von Holz schon gut gelöst. In der Fachöffentlichkeit, auch bei den Behörden. Natürlich haben wir immer Ereignisse wie den Greenfield Tower Brand in London oder auch jetzt hat in Mailand ein Hochhaus gebrannt, die dann diese Diskussion in der internationalen Expertenwelt wieder hochbringt. Ja. Es geht immer um die Brennbarkeit dann eines Materials. Ja. Man schaut dann gar nicht so genau hin, war das gut gebaut, welche Materialien kamen zum Einsatz. Man sagt nur Hochhaus, Fassade, Brand, also keine brennbaren Materialien. Und da ist dann Holz natürlich schnell dabei in der Diskussion. Aber ich denke und ich glaube, dass wir mit sehr guten fachlichen Argumenten, mit guten Forschungsergebnissen auch hier von der Produktseite her, wenn es richtig gemacht ist, gute Antworten haben und wir uns davor nicht so fürchten müssen. Wir werden aber abschließend zu dem Thema Feuer und Holz, wir werden diese, wie soll ich sagen, Urverbindung oder die Urängste, die auch mit Holz verbunden sind, das waren ja große Stadtbrände, auch über Jahrhunderte lang sind da die Dachstühle und die Häuser gebrannt, das Holz, das hat sich schon sehr einschneidend natürlich lange bei den Behörden im Bewusstsein verankert. Das ist Gott sei Dank wieder weg und gelöst. Zu Greta Thunberg, weiß ich nicht, ich sehe das eigentlich sehr positiv, denn ich denke, dass die Jugend sich um diese Klimakrise einfach kümmern muss. Ich denke, ihr seid in einer ähnlichen Generation wie ich. Wir haben, glaube ich, 40 schöne Jahre ohne wirklich veritabler großen Krisen gehabt. Wir hatten vielleicht einmal Tschernobyl oder wir hatten einen Atomunfall, wir hatten eine Finanzkrise. Aber das waren Krisen, die man immer wieder handeln, lösen konnten. Und die Klimakrise ist doch etwas sehr, sehr Großes, sehr, sehr Komplexes. Und dass da die Jugend Angst hat und sich aktiviert, das finde ich sehr gut und das unterstütze ich. Dass es in dieser Bewegung auch Leitfiguren geben muss. Thunbergs gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland und in schwächerer Form auch in Österreich. Ich denke jetzt vielleicht auch an die Besetzung da in Wien gegen den Lobautunnel und gegen die Stadtstraße, die Umfahrung der Stadt Wien. Das sind, glaube ich, gute Prozesse, weil es überall Führer und führende Köpfe braucht, die immer wieder für solche Bewegungen stehen. Ich denke, das Einzige, was ein bisschen kritisch zu hinterfragen ist, gerade bei Greta Thunberg, ist halt, wer steht da dahinter, wie wird das finanziert, wie wird das gesteuert. Das konnte ich nie so richtig erfahren und da würde ich das ein oder andere Fragezeichen dahinter setzen. Aber grundsätzlich, dass sich die Jugend hier um den Planeten sorgt und dass diese Klimadiskussion mitgestalten will und mit beeinflussen will, das ist voll legitim und ich glaube, das können wir nur unterstützen und da sehe ich für Holz eigentlich keine Gefahr.
Ja, Herr Binder, ich würde gerne zwei Punkte aus Ihrer Argumentation aufgreifen. Einmal das Thema Klimakrise nochmal, das andere das Thema Holzfeuer bauen mit anderen Materialien. Da gibt es ja eine Kampagne der Zementindustrie, die sagt, also CO2 kann nur durch lebende Bäume gebunden werden, also lasst die Bäume im Wald und baut stattdessen mit Zement. Und somit haben wir das Problem der CO2-Bindung gelöst und wir bauen stattdessen mit Zement. Das kann ja eigentlich nicht als Organisation wie ProHolz Austria Österreich im Sinne des Erfinders sein, sage ich mal ganz plakativ. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie das?
Also ich sehe grundsätzlich alle Maßnahmen der Mitbewerber sehr, sehr entspannt. Ja? Ich denke, dass wir doch unser Augenmerk auf das große übergeordnete Problem, nämlich der von Ihnen angesprochenen Klimakrise lenken müssen. Ja? Und ich denke, dass es notwendig ist, dass alle Baustoffe ihre Aufgaben zur Bewältigung dieser Krise machen und schaffen. Ja? Wir haben weniger Druck natürlich als Beton und als Stahl. Man weiß, dass Beton gerade durch das Bindemittel Zement und durch die Herstellung von Zement irrsinnig CO2-intensiv momentan noch ist. Man weiß auch, dass natürlich Stahl sehr in ihren Produktionsverfahren, die Stahlindustrie sehr, sehr energieintensiv ist. Das heißt, die haben großen Druck hier umzustellen und müssen besser werden. Und das freut mich als einfacher Mensch auch, wenn die besser werden. Und ich denke, man kann das nur positiv unterstützen. Wenn man auch sieht, wir hatten da eine Ausstellung zur Klimakrise und zum Klimawandel im Museum Angewandte Kunst in Wien, wo sehr plakativ gegenübergestellt worden ist, die gesamte Biomasse, die es gibt in Österreich und das gesamte Materiallager, was von Menschenhand gebaut worden ist, also in Straßen und Häuser. Ja. Und das Ganze wurde in Tonnen hochgerechnet und wir haben mittlerweile schon viel, viel mehr Materiallager angesammelt, als wir Biomasse im Wald stehen haben. Ja, das war meine Erkenntnis. Das heißt, es ist schon legitim, dieses angehäufte Materiallager, und das ist im Wesentlichen Beton, dass wir dieses Materiallager beginnen zu recyceln, wiederzuverwenden, ja, bevor wir immer wieder in die Natur eingreifen. Diesem Gedanken kann ich schon etwas abgewinnen. Und wir müssen ja auch sehen, dass wir mit rund 88% Nutzung des Zuwachses, mehr werden wir auch nicht mehr schaffen, ja, hier mit unserem Holzaufkommen durchaus auskommen müssen, ja, wenn wir nachhaltig bleiben wollen. Und das sollten wir aus meiner Sicht unbedingt bleiben. Wir sollten nie mehr als den Zuwachs nutzen. Davon bin ich überzeugt. Und das wissen wir auch aus Umfragen, dass da die österreichische Bevölkerung sehr, sehr kritisch drauf schaut, dass wir hier nicht über die Nachhaltigkeitsgrenze hinaus wirtschaften. Also diesen Gedanken kann ich was abgewinnen. Auch wir müssen schauen als Branche, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir gerade im Wald eben sehr sorgsam umgehen, dass wir Materialeffizienz steigern, Wertschöpfung steigern, ja, weniger Material verwenden, dafür vielleicht sogar mehr bauen können mit weniger Holzeinsatz. Das sind unsere Aufgaben, die wir hier machen müssen, die wir auch schauen müssen, wie wir auch schauen müssen, dass wir den Wald eben klimafit für die nächsten Generationen erhalten. Was ich schon kritisch sehe, sind verkürzte Darstellungen der Mitbewerber. Ja, jeder nimmt dann eine Studie schneller mal her und zieht diese Wahrheiten heraus, die für seine Branche oder für den betreffenden Werkstoff nun mal vorteilhaft sind. Ja, da tendiert manchmal die Betonindustrie oder Zementindustrie sehr, eben die Probleme oder die Rechnung des CO2s immer nur im Wald zu lassen, ja, und immer nur diesen Teil der Studie zu sehen und nicht diese positiven Substitutionseffekte, die das Holz ja dann erzeugt, die den Kohlenstoffspeicher weiter fortsetzt, aber auch durch das Substituieren noch ein großes Potenzial an CO2-Ersparnis eben erzielen kann, durch das Substituieren anderer Materialien. Und das wird oft ausgelassen und das ärgert mich persönlich und das ist nicht immer ganz korrekt. Aber grundsätzlich sehe ich das entspannt. Der Druck liegt sicher nicht auf uns, bestenfalls im Wald, dass wir hier sorgsam mit dem Wald umgehen, diesen eben erhalten, klimafit machen und keinen überbordenden Raubbau betreiben. Da liegt die Aufgabe bei uns. Aber bei den anderen Branchen wie Stahl und Beton, die haben wirklich einen Druck hier im Recycling und vor allem auch in der Herstellung. Vor allem aber im ersten Schritt in der Herstellung viel CO2-sparsamer zu werden.
So, jetzt haben wir natürlich dieses Zwiegespräch zwischen Österreich und Deutschland, der Hubert Späth und ich immer. Und jetzt möchte ich auch genau dieses Spannungsfeld ein wenig ansprechen. Du hast gesprochen von den großen Playern, die wir in Österreich haben, die mittlerweile auch einen schönen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in Deutschland machen. Jetzt bist du die österreichische Promo-Organisation für Firmen, die dann damit in Deutschland ernten können. Oder wie siehst denn du das?
Nein, ich sehe das sehr, sehr konsensual. Ich denke, wir brauchen den Brückenschlag mit Deutschland. Wir brauchen auch den Brückenschlag mit der Schweiz. Das heißt, ich sehe diese Brücke sehr, sehr stark im Dachraum. Wir haben die gleiche Sprache. Wir haben die gleichen Probleme oder Hausaufgaben zu lösen. Wir haben die gleichen Firmen, die in den einzelnen Verbänden, in den einzelnen Ländern Mitglieder sind und daher auch zu Recht fordern, dass gewisse Aktionen, Maßnahmen nicht doppelt oder dreifach gemacht werden, sondern gemeinsam gemacht werden. Also ich sehe, dass seit meiner Funktion hier, und wir haben viel Erfahrung mit unserer Promolegno-Kooperation zwischen Österreich und Italien, die ja über 15 Jahre sehr erfolgreich war, ich sehe das sehr grenzüberschreitend und sehr konsensual im Sinne unserer großen Player. Wir haben ja auch versucht, in Deutschland eine ähnliche Plattform aufzubauen nach den Grundsätzen der Proholz-Idee. Da waren unsere Funktionäre sehr, sehr hilfreich und wir hatten, das ist sicher so 15, 12 Jahre her, Gespräche eben auch im bayerischen Raum mit deutschen Herstellern und Verbänden. Und letztendlich ist es uns dann nicht gelungen, deutschlandweit eine Proholz-ähnliche Organisation zu initiieren oder diesen Incentive zu setzen. Es ist dann aber in Bayern passiert. Also wir sind ja doch Gründungsvater sozusagen oder Mutter, wie immer man es sehen will, der Proholz Bayern Organisation, die mittlerweile auch schon 12 Jahre existiert. Der große Wurf, hier Gesamtdeutschland eine Plattform zu etablieren mit unserer Hilfe, ist leider, sagen wir mal, noch nicht aufgegangen. Der Grund aus meiner Sicht ist relativ einfach. Deutschland hat eine sehr, sehr dichte Verbandswelt. Man muss noch einmal diesen Faktor 10 auch von der Bevölkerung oder sogar mehr sehen und auch von der Fläche. Und es ist sehr, sehr schwierig, diese Verbände, die nicht immer sehr, sehr wirtschaftsnahe sind, sondern auch ein gewisses Eigenleben und gewisse Eigeninteresse haben, zusammenzubündeln, zu bringen, dass man noch einmal eine Aufgabe auslagert in einer gemeinsamen Plattform, weil jeder will es selbst machen. Es geht natürlich da auch um Macht und Einfluss. Und jeder will am liebsten, dass der andere diese Arbeit bezahlt. Ja, die Forstwirtschaft will natürlich, dass die Industrie bezahlt. Die Industrie will, dass der Forst mehr zahlt. Die Zimmermeister sagen, wir sind sowieso eure Kunden, ihr müsst alles zahlen. Ja, das haben wir in den Diskussionen sehr, sehr lange immer wieder erlebt. Und gerade durch den Zusammenbruch des Holzabsatzfonds in Deutschland, der ja gesetzlich aufgelöst wurde, gab es einige Bestrebungen, eben eine Proholz-ähnliche Plattform aufzubauen. Die sind letztendlich an diesem, wie soll ich sagen, Struktur der Vielfalt der Verbände, der Eigeninteressen und letztendlich natürlich auch an den unterschiedlichen Anforderungen oder Erwartungshaltungen an die Finanzierung gescheitert.
Daran möchte ich gerne anknüpfen. Das bin ich natürlich als Deutscher angepiekst. Deswegen, Sie haben vorhin schon mal Aspekte genannt, wo Sie sagen, die laufen in Österreich besser wie in Deutschland oder da könnte man in Deutschland davon lernen. Jetzt versuche ich mal als Deutscher das zu sein, was wir Deutsche nicht gut sind, nämlich demütig, und würde gerne fragen, welche Tipps, welche Empfehlungen, welche Ratschläge hätten Sie denn für uns in Deutschland, um verschiedene Aspekte, wie Sie es vorhin gesagt haben, vielleicht genauso gut oder zumindest besser zu machen als bisher?
Es ist immer schwer, als Österreicher einem Deutschen einen Rat zu erteilen. Das haben wir eben auch in unseren Gesprächen erteilt. Wir waren nicht belehrend, wir wollten einfach schauen, dass unsere Erfahrungen nicht wieder von Anfang an noch einmal erlebt werden müssen, sondern dass man auch in Deutschland schon mit einem anderen Erfahrungsstand, nämlich den von uns, profitierend auch aus Österreich, beginnen könnte. Ja, was kann man empfehlen? Ich glaube, es ist alles schon gesagt worden. Punkt 1 ist, dass man Kräfte bündelt, bundesweit in Deutschland, und diese Kräfte irgendwo aus dem täglichen Verbands- und Marktgeschehen auslagert. Das klingt zu einfach, aber das ist einmal das Grundfundament, dass eine ähnliche Plattform wie Proholz in Deutschland funktionieren könnte. Das Zweite ist, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig in Zeiten wie diesen, wo viele Einzelinteressen da sind und jeder auch schaut, dass er seine Finanzierung zusammenhalten kann, man braucht eine starke, nachhaltige Finanzierung. Und diese Finanzierung muss so wie in Österreich von der Industrie getragen werden und vom Forst. Ja, wir sagen dazu Flaschenhalsfinanzierung. Ob das freiwillig ist oder gesetzlich, bei uns haben wir den Vorteil, das ist gesetzlich. In Deutschland ist das nicht so leicht, dann ist es halt freiwillig. Aber das muss jemand aufstellen, um nachhaltig eine Arbeit gewährleisten zu können. Diese Arbeit, die wir machen, funktioniert nicht in 2-3 Jahren. Man muss hier denken in 5, 10, 15, 20, 25 Jahren. Und das Dritte ist, Experten finden, Marketingprofis, Kommunikationprofis, und diese dann bei klaren Zielen und klaren Umsetzungsmaßnahmen in Ruhe arbeiten zu lassen. Ja? Und da müssten sich die Verbände und die jetzigen Akteure dann halt auch wirklich wie gute Stakeholder zurücknehmen, ja? Und sagen, wir haben eine Plattform, das sind gute Leute, wir können sie ausreichend finanzieren und die machen jetzt einmal einen guten Job und die lassen wir arbeiten. Ja? Das wären so die Grundfundamente, wie das funktionieren könnte. Und was wir natürlich auch immer wieder sehen, bei uns ist das auch die Gefahr. Man sieht das auch bei Proholz Bayern. Man macht vieles für die interne Zielgruppe. Was den internen Leuten gefällt, Forstleute, Holzindustrie etc., das ist erfolgreich. Aber das ist oftmals außen bei den Zielgruppen, die wir erreichen wollen und müssen, nicht erfolgreich. Weil die kommunizieren anders, sie reagieren anders, sie brauchen andere Designs als unsere Leute. Also das ist wirklich diese Außenorientierung, diese professionelle, diese Reife muss man aufbringen. Die haben wir auch nicht von Anfang an gehabt. Wir haben auch sehr intern gearbeitet am Anfang. Wenn ich mir heute Proholz Logos anschaue aus den 90er Jahren, denke ich mir, Wahnsinn. Oder wer erinnert sich noch an Stolz auf Holz mit dem IKEA Holzmandal, das wir hatten, sehr erfolgreich damals. Würde aber heute, wenn ich den modernen Holzbau sehe, gar nicht mehr funktionieren. Also auch wir hatten diese Lernstrecke. Wir hätten uns halt nur gewünscht, dass die Deutschen schon höher einsteigen und diese Entwicklung nicht wieder nachturnen oder nachspielen müssen. Aber vielleicht ist das die Natur der Sache, die dazu zwingt, den Staat einfach mühsam, langsam Schritt für Schritt zu setzen und aufzubauen.
So langsam kommen wir zum Ende. Wir haben jetzt eigentlich 25 Jahre Reise von der Vergangenheit in die Gegenwart Dann bleibt eigentlich noch die Frage, wo geht die Reise hin? Welche sind jetzt für die nächste Zeit oder für die nähere Zukunft die großen Handlungsfelder, die großen Themen, die bespielt werden müssen?
Also ich glaube, nachfrageseitig werden wir in den nächsten 5 Jahren kein Problem haben. Sowohl nach Schnittholz als auch nach Holzprodukten, nach dem Material Holz in allen Ebenen, auch wenn ich noch weiter an die Zerfaserung des Holzes denke und so weiter. Also ich denke, in den Verwendungsmöglichkeiten und absatzmäßig werden wir nachfrageseitig kein Problem haben. Wenn wir das Potenzial aber heben wollen und nutzen wollen, dann müssen wir 3 Dinge, glaube ich, erledigen. Das erste, über das haben wir schon lange gesprochen, ist die Waldnutzung sicherzustellen und die Rohstoffsicherung für die Industrie vorzunehmen. Immer in dem Zusammenhang, dass wir auch an die Natur denken, dass wir nicht über die Grenzen der Nachhaltigkeit gehen, dass wir auch eine Artenvielfalt sicherstellen können, dass wir alles auf einer Fläche gut zusammenbringen, dass wir den Wald dadurch auch klimafit machen. Diese Entscheidung und diese Absicherung, die müssen wir branchenmäßig jetzt in den nächsten Monaten, denke ich, oder im nächsten 1-2 Jahren maximal im Sinne der EU-Bewegungen sicherstellen. Das ist das Um und Auf, glaube ich, das wir jetzt tun müssen. Das zweite ist die Ausbildung. Ja, sowohl nach innen, also für die Branche, als auch nach außen bei den Anwendern. Ja. Wir können die Nachfrage nicht befriedigen, wenn wir sowohl in der Produktion keine gut ausgebildeten Fachkräfte haben, als auch bei den Architekten, Statikern, Planern, Anwendern hier keine gut ausgebildeten Leute haben. Dann fahren wir mit dem großen Holzboom ins Leere und es wird sehr schnell in sich zusammenbrechen. Da müssen wir rasch nachziehen. Auf der internen Ausbildungsseite für die Branche haben wir natürlich das Zentrum natürlich auch in Kuchl, das ja sehr gut funktioniert. Wo wir da ein bisschen das Problem haben, ist eben wie alle Branchen an junge Leute ranzukommen. Wir brauchen auch die Berufe der anderen Big Player. Wir brauchen Mechatroniker, wir brauchen Elektrotechniker zum Beispiel, wir brauchen nicht nur Holzsägetechniker, Zimmerer etc. Wir brauchen diese neuen Berufe auch in unseren Werken, die ja auch zunehmend sich digitalisieren und die Produktionen umstellen. Da wird eine Aufgabe sein, dass wir zumindest an der Image-Schraube drehen, dass unsere Branche hier auch als moderne Branche mit den anderen Playern gut wahrgenommen wird, in dem Sinn, dass wir auch moderne Berufe ausbilden und diese auch brauchen und bei uns auch eine gute Jobsicherheit und Zukunft vorhanden ist. Wir haben auch auf der universitären Seite eben Architekten, Statiker begonnen, mit Hilfe des Waldfonds jetzt Lehrstühle einzurichten. Der nächste wird in Wien kommen mit Herbst dieses Jahres für Entwerfen und Holzbau. Das ist ganz wichtig, auch für den Osten Österreichs, für die Stadt Wien. Es wird einen Architektur- und Fabrikationsprozess-Lehrstuhl in Innsbruck geben und es wird an der BOKU einen Lehrstuhl geben zum nachhaltigen Bauen, eben zu dieser Nachhaltigkeitsbewertung, um dort auch Spezialisten zu haben. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier investieren. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht die Wertschöpfung und vor allem diese Ausbeute deutlich zu erhöhen, also die Materialeffizienz. Ja. Wenn wir doch sehen in der Sägeindustrie, dass wir bei 50-60% Rundholzausbeute sind, dann ist da lange noch nicht das Ende einer Ausbeutesteigerung möglich. Der momentane Mix läuft natürlich sehr gut, auch über die Pelletschiene, die wir Nebenprodukte auch verarbeiten können und nutzen können. Das ist ein sehr stimmiger Mix. Ja. Aber ich denke doch, dass wir hier gerade die Produktivität steigern müssen, die Ausbeute des Rundholzes und letztendlich auch im Materialeinsatz effizienter werden müssen. Wir brauchen so viel Holz, genau, um die Produkte tragfähig, vielleicht sogar zu verbessern. Da brauchen wir genauso viel Material, wie es eben passt und nicht mehr. Ja. Und da gehe ich, glaube ich, auch wieder ein bisschen in die Richtung, das einfache Bauen wird auch ein Trend sein, das uns in Zukunft mehr und mehr und mehr verfolgen wird. Denn auch wir müssen beim Rückbau, beim Recycling Lösungen liefern in Zukunft, die sehr leicht demontierbar, sehr leicht rückbaubar sind. Und wenn wir aufwendige Lattenprodukte, verkleidet und so weiter, an die Baustelle bringen, dann ist ein Rückbau sehr, sehr schwierig. Also hier wird ein Umdenken in Zukunft erfolgen müssen.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir einen großen Bogen gespannt. Ich glaube, wir haben auch die Zeit leicht überspannt. Hoffentlich können das unsere Hörer trotzdem gutieren. Es waren ganz viele Informationen in dem Gespräch drinnen. Lieber Georg, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es war eine spannende Stunde mit dir und Wir haben es echt genossen. Ich hoffe, du auch. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du für uns bereit gestanden bist.
Ich danke euch für die Einladung und vielen Dank fürs Gespräch noch einmal.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Sie haben so viele Themen angesprochen. Mit jedem Thema könnte man eine neue Stunde füllen. Ich glaube, unsere Zuhörer sind auch, ist genauso wie ich, begeistert von diesem Interview. Vielen herzlichen Dank, Herr Bender.